Dann kommen wir dem Matthäus schon in Kapitel 4. Und Kapitel 4 ist ein ganz wichtiges Kapitel, und zwar aus dem Grund, es ist nicht nur die Versuchung Jesu, sondern es ist auch das Musterbeispiel, wie Versuchung geht. Das ist so, es sind hier zwei Teile. Und zwar, man sieht einmal, wie der Herr Jesus versucht wird. Da sieht man, wie Satan angreift und wie wir es abwehren sollen. Und das Zweite ist, man sieht das Grundsätzliche von Versuchung. Das möchten wir im ersten Teil heute angucken, so Gott will, dann im zweiten Teil die Einzelteile der Versuchung. Ich lese uns aber von Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Das ist etwas vom Gewaltigsten, was die Heilige Schrift überhaupt zeigt. Sie zeigt hier Dinge, die sind für uns unvorstellbar. Sie zeigt hier, wie der Teufel, der Herr Jesus, der sich ja in seiner Menschengestalt erniedrigt hat, er hat ja freiwillig dann Beschränkungen auf sich genommen, weil er ja einen Körper hatte wie wir, wie hier der Teufel, der Herr Jesus, angeht. Und ich möchte das mal betonen, wenn der Teufel keinerlei Hemmungen hatte, den Sohn Gottes so anzugreifen, wie viel weniger hat er dann Hemmungen, uns anzugreifen. Wisst ihr, von daher ist das, was hier geschieht, ein Musterbeispiel auch in der Gestalt, dass wir einfach damit leben müssen, dass für einen Gläubigen normal ist, dass er versucht, angefochten, angegriffen wird und dass ihn der Teufel nicht in Ruhe lässt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da keine Illusionen hat. Und dass man dann nicht, wenn es kommt, dann anfängt, warum hat Gott es zugelassen und ähnliches. Und dass man sich bewusst ist, das ist der Kampf. Und was natürlich hier hochinteressant ist, in Vers 5, wie kann der Teufel der Herr Jesus mit sich nehmen und auf die Zinne des Tempels stellen? Da sieht man, was da für gewaltige Dinge hinter der Kulisse geschehen sind und die auch hier unter göttlicher Weisheit zugelassen wurden. Aber jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Hier haben wir das entscheidende Ereignis einer Versuchung. Jetzt ist so, das Wort Versuchung im Griechischen, das hat also nicht nur die Bedeutung der Versuchung, sondern da steckt ganz, ganz stark der Gedanke drin, der Prüfung. Perasmus, das ist ein ganz interessantes Wort. Einfach, da ist alles drin. Und es heißt jetzt hier ganz einfach im ersten Vers, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Man muss, und das ist jetzt für mich ein Musterbeispiel, wie Gott es gemacht hat, man muss, wenn man lehrmäßig oder vom Verständnis her etwas sagen will, muss man immer alle Bibelstellen lesen. Das heißt, wenn man nur eine Stelle aus dem Zusammenhang nimmt, dann kommt man auf eine falsche Fährte. Man muss immer alles lesen. Und das ist jetzt hier eine ganz heikle Sache. Es heißt in Jakobus 1, 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also hier macht die Bibel eine ganz klare Aussage und sagt, Gott selber kann überhaupt nicht versuchen. Er wird auch in keinster Weise versucht. Also Teufel kann ihn nicht versuchen. Und der Teufel konnte der Herr Jesus nur angreifen, weil er hier sich freiwillig diesen Beschränkungen unterworfen hat. Sonst hätte er ihn nicht angreifen können. Und in 2. Samuel 24,1, jetzt kommen wir zu dem, wo man alle Stellen lesen muss. Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, damit er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Entschuldigung, das wäre doch eine Versuchung, die Gott hier getan hat. Aber, jetzt kommt wieder das Wichtige. Wenn man jetzt 1. Chroniker 21, Vers 1 liest, dann sieht man was ganz Einfaches. Und zwar, nämlich bereits die Auflösung, die ja im Jakobus sowieso schon steht. Dort heißt es, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Ja, wer hat jetzt gereizt? Wer hat jetzt versucht? Gott oder der Teufel? Da stehen zwei Aussagen vollkommen widersprüchlich und aber absolut gleich gegenüber. Aber die Lösung ist relativ einfach. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott versucht selber nicht. Und jetzt steht in unserem Vers, daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und jetzt haben wir das Vaterunser. Wisst ihr, man muss sich ja das ganz nüchtern Frage, was heißt Matthäus 6, Vers 13, da ist Antwort, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Also führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott muss manchmal, Vater unser geht es dann weiter, sondern erlöse oder errette uns von dem Bösen, muss, weil wir gefährdet sind, muss er uns in Versuchung führen, muss uns der Versuchung aussetzen. Das ist nämlich mit gemeint, dass wir geprüft werden, dass wir selber aufwachen, dass wir erkennen, was los ist und dass wir selber beginnen, uns zu wehren. Und dazu führt der Geist uns im Zweifel in Versuchung. Jetzt sollen wir beten, dass wir praktisch gar nicht so weit gehen, dass es so weit kommt, dass unser Herz so sein soll, dass Gott es gar nicht tun muss. Hier als Musterbeispiel führt der Heilige Geist, der Herr Jesus, in die Wüste. Also in Versuchung führt Gott. Aber er versucht nicht und er kann auch nicht versucht werden. Wisst ihr, wenn man jetzt alle Stellen liest, unsere Stelle, Matthäus 4, Jakobus 1, 2. Samuel, 1. Chroniker, Matthäus 6, alle fünf Stellen, wenn man die alle zusammen liest, dann hat man vollkommenes Bild, dass nämlich Gott nicht versucht, Gott führt in Versuchung, das heißt, er setzt uns der Versuchung aus, der Versuchende ist aber immer der Teufel und es hat immer der Charakter der Prüfung. Das heißt, letztendlich kann das Gott anordnen. Manchmal tut es auch der Teufel für sich aus. Aber Gott kann es auch anordnen, um uns stabil zu machen, um uns zu prüfen, um uns zurechtzubringen, um uns zu schulen, um uns kampferprobt zu machen. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Ihr wisst ja, was passiert ist. Schluss der Mosebücher, Josua, Richter, diese ganzen Kämpfe, und das sagt die Bibel unter anderem, dass Gott keine Nitter einfach übrig gelassen hat. Das heißt, Gott hat nichts getan, dass die geht, um Israel zu prüfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel Salomo zugelassen hat, dass er, der hat ja den ersten Fehler schon gemacht, wo er eine Frau aus Ägypten geheiratet hat. Die Bibel sagt ja klipp und klar, du sollst keine Frau außerhalb von Israel heiraten. Er hat die Ägypterin schon geheiratet. Eine politische Heirat, Tochter des Pharao. Das war der erste Fehler. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Am Schluss hat 1000 solcher Frauen am Hals gehabt. Und jede hat ihren Götzen mitgebracht. Und da kommt dann die Versuchung. Zum Beispiel, David hat diesen Fehler nicht gemacht. Er hatte auch mehrere Frauen, aber er war letztendlich hier gefeit obwohl er dann in Ehebruch und alles gefallen ist, aber er war gefeit gegen diese Falle. Wisst ihr, und manchmal muss Gott zulassen, um uns zu prüfen, um aus unserem Herz herauszubringen, was da drin ist, dass er das geschehen lässt. Jetzt ist natürlich so, bei Jesus war das ja eine völlig andere Ebene. Wisst ihr, das muss man mal ganz nüchtern sachlich feststellen. Der Herr Jesus hatte nichts, wo er geprüft werden musste. Er war ohne Sünde, 2. Korinther 5, 21. Er war vollkommen perfekt, sondern das war jetzt ein Ergriff und auch aufgeschrieben für uns, seelsorgerlich, dass wir verstehen, wie man mit der Versuchung umgeht. Und das ist ja auch der Sinn vom Matthäus-Evangelium. Die Bibel hat ja auch im Matthäus-Evangelium immer diese zwei Ebenen. Einmal handelt und redet der Herr Jesus zu den Jüngern, und das zweite Mal redet er und handelt zu Israel. Ja, das ist jetzt eine typische Schule für uns, wie man mit Versuchung umgehen muss. Jetzt kommt natürlich das Entscheidende. Wo kommt Erfechtung? Das ist ja das altdeutsche Wort dafür. Versuchung oder Prüfung, wo kommt die her? Generell, beim Herr Jesus war es klar. Das ist jetzt ein großer Pfeiler. Der Heilige Geist führt in Versuchung. Wenn das bei uns passiert, dann will Gott bei uns etwas bewirken. Das heißt, er will, dass wir in dieser, und so war unser Lied, dass wir in dieser Versuchung überwinden. Und das Wort überwinden ist auch altdeutsch. Das ist fast das gleiche Wort, schreibt man fast gleich wie den Turnschuh Nike von den Amerikanern. Das ist ein Wort, das heißt eigentlich siegen im Griechischen. Und hier geht es immer darum, dass wir siegen, dass wir überwinden, dass wir letztendlich nicht untergehen, dass wir stärker werden. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben, mein Leben besteht, mein geistliches Leben, ich bin schlechter Schätzer, aber wenn ich jetzt sage, Minimum 30, wenn nicht viel, viel mehr prozentual Erfechtung. Aber ich habe das gebraucht. Ich habe es gebraucht, dass Gott mir die Flause austreiben konnte. Ich habe das gebraucht, dass ich stabil wurde. Ich habe es gebraucht, ich konnte meinen Dienst gar nicht ertreten, wenn ich nicht vorher furchtbare Erfechtungen und Kämpfe gehabt hätte, jahrelang. Im Nachhinein muss ich sagen, es war die beste Schule, die es gab. Gott lässt es zu, er setzt dich dem aus. Und dann lernst du erst einmal Jesus zu gehen. Wisst ihr, die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn es einem Gläubigen oder dem Menschen zu wohl ist, dann beginnen sie sich langsam aber sicher auf ihre eigene Psyche, auf ihre eigene Fähigkeit, auf ihre eigene Kraft, ihre eigene Stärke zu besinnen. Und dann brauchen sie der Herr Jesus immer bloß nur theoretisch, nicht mehr praktisch. Ja, denn das ist das Problem. Aber lasst uns nochmal die Versuchung angucken. Also nochmal, der erste Punkt ist der, dass Gott bei uns etwas sieht, er muss es in Ordnung bringen bei uns, er muss uns schulen, er muss uns stabil machen, er weiß, dass Kämpfe wartet, also gibt uns vorher letztendlich sowas, was hier geschrieben steht. Er führt uns in Versuchung. Das ist hier der Fall. Wurzeln sind aber auch die Welt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem, ich muss immer lächeln, wenn ich mir mal sehe, wie naiv die Gläubigen sind. 1. Johannes 5, 19, ich packe mir die eigene Nase. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wenn du jetzt siehst, Idea Spektrum, da bin ich jetzt schon gespannt, wenn die das nächste Mal kommt. Jetzt ist ja der Wahlkampf in Amerika rum. Jetzt fangen sie natürlich an, jetzt überlegt jeder, was das heißt und überhaupt. Und wunderbar. Bloß, Entschuldigung, ich sage es mal ganz buckelhart, was geht es uns an? Laut Daniel 2 und Daniel 7 sind die Weltreiche von Gott verordnet. Das heißt, er hat die so geplant und die werden genauso kommen. Auch das antichristliche Reich wird er zulassen. Es wird alles so kommen, wie Gott es will. Im Prinzip, wisst ihr, da kann man jetzt sagen, jetzt wer hätte hinkommen sollen? Das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Weißt du, das ist doch egal, oder? Es ist Welt. Es ist ein Teufel sei Spielwiese. Wisst ihr, ich sag's mal ganz ehrlich, auf der einen Seite hast du die Gefahr, dass alles Gottlose und alles Liberale und alles, was die Gebote Gottes mit Füßen tritt, noch stärker wird. Das wäre Clinton gewesen. Also wäre die ganze Sauerei, auch was auf sexuellem Gebiet passiert, wird alles toleriert, wird alles ist lieb und alles ist alles okay. Beim Trump musst du eher mitrechnen, dass es einen Weltkrieg gibt. Muss man ganz klar sagen. Der ist so. Aber dann wär's das Werkzeug Gottes, um einen der Kriege herbeizuführen. Oder aber es ist was ganz anderes. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Es ist eine Gnadenzeit Gottes, wo er den Zerfall aufhält. Das gibt's auch. Und wir wissen das nicht, also beugen wir uns drunter und sagen, Herr, dein Wille geschehe, fertig. Also die Welt ist einfach im Bösen. Wenn ich jetzt als Gläubiger beginne, ich sag's mal vorsichtig, zu tun, als wäre die Welt ein neutraler Bereich und da ist alles richtig und wir müssen uns da engagieren, müssen was dagegen tun, dann müssen wir halt die Parallelstelle lesen zu unserem Text. Da gibt's eine Parallelstelle, Lukas 4. Matthäus 4, Lukas 4, ist einfach zu merken. Lukas 4, 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und jetzt kommt eine ganz interessante Aussage, Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Da steht Ökumene im Griechischen. Wisst ihr, wir haben uns erwähnt, dass man sagt, wenn im Grundtext Ökumene steht, da ist er in der Kirche zusammen am Schluss gemeint. Nee, Ökumene meint das überhaupt nicht. Die haben den Ausdruck bloß missbraucht. Ökumene meint immer Machtstruktur. Ökumene meint immer die gesamte Machtstruktur der Welt ist Ökumene. Das heißt, da meint sie nicht irgendein kleiner Animistenstamm im Urwald, sondern da meint sie die Machtstrukturen, die Staaten, die Völker, die politische Schiene. Und das zeigt ihm alle Reiche dieser Macht der Welt. Und jetzt sagt der Teufel was Interessantes. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht, da steht im Griechischen Vollmacht, und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Muss ich mir vorstellen. Wisst ihr, wenn ich jetzt sage, das ganze System, was hier abläuft, ist vom Teufel, liege ich dann falsch? Und er sagt mir zu mir, du bist extrem. Sag, nein, ich bin biblisch. Hier, die Bibel sagt klipp und klar, alle diese politische Schiene sind unter dem Teufel seiner Fuchtel. Natürlich Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, 11, unter der Zulassung Gottes. Also Gott hat am Teufel eine Grenze gesetzt, wie beim Hiob. Er kann nur das tun, was Gott zulässt. Gott hat eine Grenze. Aber innerhalb von der Grenze ist der Teufel der hier letztendlich das Sagen hat. Wisst ihr, jetzt sind ja wir Gläubige, Kolosser 1, 13. Ich denke, es muss man sich einfach vergegenwärtigen, dann versteht man vielleicht auch viel. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Jetzt sagt die Bibel, durch die Vergebung der Sünde bin ich aus der Herrschaft, und da steht wieder Vollmacht. Also du kannst im Griechischen nicht jedes Wort gleich übersetzen, das ist manchmal schwierig vom Zusammenhang. Aber es ist interessant, was da für Wörter gebraucht werden. Also er hat uns errettet aus genau dem Vollmachtsbereich, wo der Teufel sagt, er ist mir übergeben. Und zwar das ist ein Herrschaftsbereich der Finsternis. Und jetzt sind wir versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, und zwar seit wann? In dem Moment, wie wir Erlösung haben durch sein Blut, Vergebung der Sünde, mit der Wiedergeburt, mit der Bekehrung, sind wir praktisch, ohne dass wir es merken. Das merkt ja keiner von uns. Unser innerer Mensch gehört nicht mehr zu diesem Vollmachtsbereich des Teufels. Er hat uns nichts zu sagen. Sondern dieser ganze Bereich, mein innerer Mensch, gehört zum Neuen, zum Reich Gottes. Also, und ich bin kein Freund vom Ter Stegen aller seiner Lehren. Ter Stegen war nicht schlecht, aber er hat manchmal ein bisschen schon seltsame Ansichten gehabt. Aber er hat einmal was gemacht, das hat mich immer beeindruckt. Er ist geritten im Wald, dann kamen die Räuber, haben die Revolver, das war ja Steinschlusspistole wahrscheinlich, haben sie die Pistole genommen und haben ihn geschrien, in des Teufels Namen halt. Und der Ter Stegen, der hatte schon Nerven wie Drahtseiler, der hat sich nie einmal rumgedreht. Der ist einfach weitergeritten und hat zurückgeschrien über seinen Kopf rum. Der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen, er ist weitergeritten. Er hat recht. Wie ist das begriffen? Das ist System dieser Welt, hat mir nichts zu sagen. Das heißt, der Teufel hat keine Vollmacht über mich, wenn ich als Kind Gottes ihm die nicht freiwillig einräume. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzeligen Punkt. Räume ich dem Teufel freiwillig einen Bereich ein, wo er mich ergreifen kann, dann wird Gott mich in Versuchung führen. Wisst ihr, das ist nämlich der Grund. In dem Moment, wie ich die Grenze, die Gott gesetzt hat, überschreite, lässt er mich praktisch der Versuchung ausgesetzt werden. Also er führt mich dann in eine Situation, wo die Versuchung mich unter Umständen auch so in die Mangel nimmt, dass ich aufwache. Das ist der Grund. Ich sage es mal so, das ist nicht schön. Und darum sagt die Bibel, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist auch der Grund, warum in Apostelgeschichte 14,22 relativ einfach geschrieben steht, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist ein Muss. Also nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Wir müssen von Gott letztendlich erzogen werden. Und da gehört 2. Timotheus 3,12 dazu. Verfolgung gehört dann nämlich auch dazu. Und auch in 1. Thessalonicher 3,3-7, in der ganzen Bibelstelle wird das alles erklärt. Wenn ihr nachlesen wollt, Johannes 17 ist ganz wichtig, 11,14-19, da siehst du auch nochmal, wie unsere Stellung ist. Und 1. Petrus 2,11, die möchte ich wieder lesen, weil da wird wieder erklärt, wie sich das verhält. Und zwar, er sagt hier, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Das ist ein Wort, das heißt ohne Bürgerrecht. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe einen Pass der Bundesrepublik Deutschland, das ist gar keine Frage. Aber jetzt sagt die Bibel, der Heilige Geist ist mein anderer Pass, Arabon. Das ist mein Pfand, mein Unterpfand, das ist mein anderer Pass. Ich gehöre in dem Moment, wie ich wieder geboren bin, wie der Heilige Geist in mir ist, zu der anderen Welt. Das heißt, ich bin hier nur ein Gast und nur ein Fremdling. Das heißt, meine Hauptbürgerschaft ist Reich Gottes und nicht diese Welt. Aber jetzt ein Gläubiger, der Gott ehrlich dienen will, anfängt, einfach das zu vertauschen. Er macht die Welt zu seinem entscheidenden Bereich und das Reich Gottes schleift hinterher. Dann führt mich Gott, wie in Matthäus 4, in Versuchung. Dann setzt er mich der Versuchung aus. Obwohl man gar keine Illusion haben. Das ist auch die Liebe Gottes und die Fürsorge. Das ist nicht das Gericht. Das Gericht kommt später. Das ist noch Fürsorge, wo er mich aus dem herausreißen will, dass ich da nicht untergehe. Und es kann bis zur Verfolgung gehen. Gell? Da kann Katastrophales passieren. Aber es ist immer Gott, der das kontrolliert. Und was natürlich, das ist was, wir haben es ja schon gelesen, im Jakobus 1,13, was auch dazu führt, dass ich in Versuchung geführt werden muss oder dass der Teufel durchschlagen kann, das ist letztendlich meine alte Natur, mein Herz, so wie wir es gelesen haben. Die Lüste, die in meinem alten Adam, in meinem Fleisch noch drin sind, die bewirkt, dass ich letztendlich versucht werde. Also das heißt, ich biete dem Teufel eine Angriffsfläche durch meine Art. Ist einfach drin. Wisst ihr, man braucht ja nicht heucheln. Die Gläubige glauben immer, dass sie angesehener sind, wenn sie das alles verdecken. Braucht ihr überhaupt nicht verdecken, das weiß jeder. Jetzt warst du vor deiner Bekehrung ein Fan von Blasmusik. Dann ist doch völlig normal, wenn du an einer Blasmusikkapelle vorbeiläufst, dass es einen Fuß juckt, oder? Dann warst du ein Fan von der Schlagerwelt und dann hörst du Schlager, dann juckt der Fuß. Das ist einfach normal. Das ist die Prägung. Oder du warst jemand, der mit Rockmusik zu tun hatte. Das ist jetzt schon gefährlicher, weil jetzt kommst du in den Okkultbereich rein. Wisst ihr, wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sage, ich habe einen Fabrikanten aus Ebingen bei einem klassischen Konzert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir haben das von der Bank veranstaltet. Ich muss da halt dazu. Da musst du dann auch hinstehen, gell, und auch dich sehen lassen. Da ist der, es war die Violine, denke ich. Die haben da was vollkommen Virtuoses gespielt. Also wenn man zum Beispiel den Hummelflug von Rimsky-Korsakow oder sowas hört, solche Stücke, egal jetzt welches Instrument, die sind ja schon so, dass die Leute packt. Und dann ist der Mann, der saß in der letzten Reihe, ich sehe heute noch vor mir links, saß er in der letzten Reihe, dann ist er in Ekstase gefallen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe bisher nur geglaubt, dass sowas gibt bei Rockkonzerten. Und jetzt sehe ich plötzlich bei einem klassischen Konzert, den hat es gepackt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wisst ihr, das ist halt so. Ich habe eine Prägung. Wisst ihr, da muss man einfach ehrlich sein. Ich bin Skirennen gefahren. glaubt ihr, dass ich nur die geistlichen Artikel lese? Wenn ich jetzt morgens die Zeitung lese und ich lese die so quer durch und ich sehe, da war Skirennen, und da bleibst du hängen.
Das ist normal. Versteht ihr, das ist zuerst einmal normal.
Oder wenn jemand ein Hobby hat, das er früher gemalt hat, und plötzlich liest du einen Artikel über Malerei, dann bleibst du hängen. Oder du gehst in einen Buchladen und siehst ein Buch über Malerei. Da bleibst du hängen. Das ist einfach normal. Wisst ihr, das dürfen wir nicht so tun. Wir sind alle so geistlich, das tut uns alles nichts mehr. Stimmt doch nicht. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Das ist sogar gar nicht schlimm, solange das im richtigen Rahmen bleibt. Solange das Geistliche das Wichtigste ist und das andere bloß nebenherläuft. Aber wenn das sich verkehrt, wenn plötzlich das, was von meinem alten Leben noch als Prägung da ist, das muss aber gar nicht sowas sein, das kann aber im einen, ich sag mal so, die psychische Natur sei, dass er einfach sich nicht aufregt, wo er sich aufregen sollte. Und beim anderen, dass er ein Hitzkopf ist und sich die ganze Zeit aufregt. Das sind auch Prägungen. Wisst ihr, und das alles, das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist unser alter Mensch. Und wenn ich jetzt aber denen Dinge nachgebe, und das Recht Gottes Nummer 2 ist und das ist Nummer 1, dann kann ich 100% garantieren, dass Gott in seiner Fürsorge mich in Versuchung führt. Dann passiert Matthäus 4,1. Nicht wie beim Herr Jesus, der das nicht nötig hatte, sondern dann passiert es bei uns so, dass wir letztendlich zurechtgebracht werden. Nur ein Beispiel. 1. Timotheus 6,9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich. Ein Mann, der eine hochkarätige Begabung vor Gott hat, ich sage keinen Namen, ist auch nicht von unserer Gemeinde, ich kenne ihn von auswärts. Der Mann war mir immer ein Vorbild, wie er vorging. Eines Tages merke ich, dass er zerknirscht ist, dass er unter Anfechtung ist, dass er unter Druck ist und dass er nicht mehr geistlich frei reagiert. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und da sagt er mir, warum er nicht mehr schlafen kann. Er sagt, ich habe so viel Geld, dass ich nur noch dran denke, wie ich das vom Finanzamt rette. Wisst ihr, was dann passiert? Ist ganz einfach. Dann kommt Gott und setzt ihn in der Versuchung aus. Wie das Gott macht, das weiß ich nicht. Was Gott zulässt, das seht ihr bei mir. Gott kontrolliert es genau und sagt, du darfst alles machen, nur nicht sein Leben. Dass Gott dann den Menschen der Anfechtung aussetzt, das ist völlig normal. Wisst ihr, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, Gott selber versucht nicht, er setzt mich nur der Versuchung aus. Versuch oder, ich sag mal, die Zielsetzung des Teufels ist ja nicht nur, dass er mich versucht, sondern der Teufel will mich ja verführen, er will mich zu Fall bringen. Das tut immer der Teufel. Es ist Satan selber und 1. Petrus 5, Abvers 6, erklärt, wie das läuft. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist schon die Bedingung fürs Nächste. Er sagt, du musst dich demütigen. Wenn du dich nicht demütigst, das heißt, wenn es dir zu wohl wird als Gläubiger, wenn es zu gut läuft und wenn du selbstsicher wirst, wenn du stolz wirst, wenn du irgendwo, sag mal, abhebst, dann kommt Sorge, dann setzt dich Gott der Sorge aus. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dann unter Umständen erzieht er dich durch Sorge. Und er sagt dann, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist jetzt nicht von Gott angeordnet, sondern das tut der Teufel aus sich raus. Wisst ihr, gibt es zwei Ebenen, von Gott in Versuchung geführt zu werden und Ergriffe des Teufels, die autonom laufen gegen die Gläubigen. Als Geburtsrecht der Gläubigen. Das ist Epheser 6, 10 bis 18. Wo die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wisst ihr, wir haben da zwei Ebenen. Und da kommt natürlich nur der Dienst. Und der spielt eine riesige Rolle. Den darf man nicht unterschätzen. Da gibt es zwei ganz große Kapitel, 2. Korinther 6 und 2. Korinther 4. Und Paulus erklärt hier ganz einfach, ab Vers 4 bei Kapitel 6, dass er ein Diener Gottes ist, das erklärt er, in viel standhaftem Ausharren. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Aber auch, das ist jetzt keine Anfechtung, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe und so weiter. Das heißt, er sagt, zum Dienst gehört das alles, aber auch die Anfechtung, die Versuchung. Wisst ihr, ich sage immer, für mich wäre es schlimmer, wenn der Teufel mich nicht angreifen würde, wenn wichtige Dienste sind, als wenn ich da einfach bestimmte Dinge ertragen muss. Gott lässt es ja immer so zu, dass ich es ertragen kann. Er kontrolliert das ja. Gott lässt ja nicht zu, dass der Teufel mit mir machen kann, was er will. Also Gott hat schon die Hand drauf. Aber man muss sich einfach bewusst sein, es gehört zum Dienst, dass man solche Dinge erträgt. Und in 2. Korinther 4, 7 heißt, wir haben aber diesen Schatz, und der wird vorher beschrieben, von Kapitel 4, 1 bis 6, in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wieder der gleiche Gedanke, sobald ich selber in meiner eigenen Kraft das mache, selber hochmütig werde oder glaube, ich bin's, dann setzt mich Gott der Versuchung aus. Das ist, gehört dazu, aber auch zum Dienst. Apostelgeschichte 20, 19. Dass ich dem Herrn diente, da steht als Sklave diente, es gibt im Deutschen kein Wort für das, mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen. Vielen Tränen, Anfechtungen gehört zum Dienst. Wisst ihr, man hat immer so die falsche Meinung, wenn man Gott dient und die Frömmigkeit ist etwas, dann laufen die Leute rum und lächeln. Das tun ja viele. Ihr müsst immer da hergucken. Guckt hier, unter die Augen, die Muskel. Wenn die verkrampft ist, dann ist geheuchelt. Ist ganz einfach. Muss man Menschen nur, wenn er die alle hält, ins Gesicht gucken. Muss nur auf die Muskel gucken. Sobald die verspannt sind, ist geheuchelt. Wenn du ehrlich lächelst, ist das nicht verspannt. Und sobald du dich anstrengst, es zu tun, verspannt sich hier oben alles. Das ist ganz normal. Wisst ihr, ich denke, da muss man einfach ehrlich sein zu sich selber und sage ich halt so. Warum soll das ein anderer nicht sehen? Guck, ich war jetzt auf einer Konferenz. Ich bin auf der Konferenz immer so gewesen, normal war ich das auch. Ich habe mich so ruiniert durch die letzten Monate, dass ich gemerkt habe, dass ich wackel. Und das merke ich auch beim Blutdruck. Ich habe trotz Tabletten einen Blutdruck gehabt, der war schon sehr beängstigend. Das ist immer noch beängstigend, aber ich konnte es erklären. Jetzt bin ich früher so gewesen, um meinen Ruf nicht zu beschädigen. Mein Vater hat mir immer gesagt, du willst immer bloß schön dastehen. Hat er ja schon recht gehabt. Dann bin ich hingegangen, auch wenn ich gewackelt habe und bis nachts, jetzt nehmen wir mal früher auf deine Konferenz, du bist um eins ins Bett gekommen oder um halb eins, hast Gespräche gehabt bis in die Nacht. Da bin ich natürlich morgens zu der Gebetsstunde zu allem gegangen, weil das gehört sich ja, das erwarten wir von dir. Ja, mein nicht mehr. Ich gehe einfach nicht. Wenn ich fertig bin, dann schlafe ich, solange ich kann. Und inzwischen, ich war jetzt auf der Hohen Kreta noch nie so schnell im Bett und habe noch nie so lange morgens geschlafen. Und das hat mir hervorragend getan. Wisst ihr, warum muss ich denn heucheln? Warum muss ich denn eine fromme Schau hier abliefern? Brauche ich doch nicht. Ich kann doch ehrlich sein. Wisst ihr, ist was ganz anderes, wenn ich keine Lust habe, morgens zur Gebetsstunde zu gehen. Und ich könnte, dann ist nochmal was anderes. Dann muss ich sagen, Vorsicht. Dann kann wieder sein, führt mich Gott in Versuchung. Aber alles, was normal ist, muss man normal bleiben. Gell, und natürlich, was hier auch dazugehört, 2. Korinther 1, das kennt ihr ja, das ist ja das hohe Lied, das ist ein ganz anderes Thema, jetzt möchte ich nur am Rande erwähnen, wo er sagt, um andere trösten zu können, musst du bestimmte Dinge erleben, dass Gott dich nämlich tröstet in deiner Erfechtung, und dann kannst du andere trösten. Das heißt, das gehört auch zum Dienst. Dass man einfach sich zubereiten lässt. Wisst ihr, jetzt kommt das Wichtige. Meine Frau und ich, wir diskutieren manchmal. Ist es jetzt vom Teufel oder ist es von Gott? Kann ich manchmal nicht sagen. Wisst ihr, hat Gott jetzt dich in Versuchung geführt? Hat der Teufel dich angegriffen? Gehört es zum Dienst? Gehört es zur Erziehung? Wisst ihr, das Beste ist, man beugt sich da drunter und befiehlt sich dem Herrn an und flieht zu mal Jesus, dann passiert am wenigsten. Aber man muss einfach mit rechnen, dass das normal ist. Jetzt kommen wir zu Hebräer 12, Vers 4. Das ist ein wichtiger Punkt. Das gehört auch zu diesen Grundsätzen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das ist einfach Fakt. Genau, jetzt sagt er, ich habe das Trostwort vergessen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn dessen Trost ist, dann aber, weil da steht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Wisst ihr, das ist ja radikal. Er sagt, denn wen der Herr lieb hat, den züchtige, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch ja Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Ein absolut 100% sicheres Merkmal der Gotteskindschaft, mindestens gleichbedeutend mit der Heilsgewissheit, ist, dass Gott einen Menschen erzieht. Und wir denken immer, oh, jetzt haben wir was getan. Nee, sondern Gott muss uns erziehen. Warum muss Gott uns erziehen? Ist ganz einfach. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Die Bibel sagt, der Geist ist wiedergeboren. Im Fleisch, in unserer alten Natur, da sitzt der alte Mensch, die alte sündige Natur. Und die Seele ist der Kampfplatz. Jetzt ist halt so, die Bibel hat das so gemacht durch das vollkommene Opfer. Wandeln wir in Geist, bleiben wir in Christus, dann wirkt es nicht. Tun wir das nicht, dann kommt es halt raus. Und Gott erzieht uns so, dass nicht rauskommt. Wisst ihr, wer nicht hören will, muss fühlen. Die Alte war halt gar nicht so dumm. Die alte Erziehungsregel, zum Beispiel die Indianer mal so, die sind ja ganz schön brutal. Die lassen ihre Kinder, die lassen die ins Feuer. Die sollen sich die Finger einmal verbrennen. Der verbrennt sich einmal die Finger und dann sagt er, dann geht der nie mehr hin. Man muss halt immer denken, ja, wie verbrennt er sich? Gell? Also da wären wir jetzt wieder ganz anders. Aber Gott macht es einfach so, dass er uns erzieht. Jetzt haben wir schon eine ganz große Quelle von Gründen, warum diese Erfechtung geschieht. Und immer wenn da was schief läuft oder wenn es notwendig ist, führt uns Gott in Versuchung, wie in Matthäus 4. Schön der Text, jetzt muss ich das einfach sehen. Ich möchte uns zwei Bibelstellen lesen, ich habe sie schon öfters gelesen, aber die treiben mich in letzter Zeit sehr um, weil sie sind symptomatisch. Ich habe sie bei mir auch ganz, ganz, ganz dick angestrichen. Jesaja 48, Vers 10 und 11. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft, also versucht praktisch. Aber er hat nicht selber versucht, sondern hat uns in Versuchung geführt. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn wir Gott die Ehre stehlen und das Silber nicht mehr funktioniert, was ist Silber? Psalm 12, Vers 7, sagt Bibel, das Wort Gottes ist dieses gereinigte Silber. Darum stand auch die Stiftshütte auf silbernen Füßen. Also Silber ist in der Bibel ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, wenn Gott mich durchs Wort Gottes versucht zurechtzubringen, das passiert in der stillen Zeit durch Hebräer 4, 12, wenn das zweischneidige Schwert durch mein Herz geht und mich trifft, wenn ich dann Gott gehorche, dann passiert es, wenn ich mich im Silberschmelzofen nicht zurechtbringen lasse, dann kommt der nächste Schmelzofen, das ist der Schmelzofen des Elends. Dann kommt Erfechtung. Dann setzt er mich der Versuchung aus, dann führt er mich in Versuchung und dann darf mich der Teufel angreifen, um mich zurechtzubringen. Und in Jesaja 48 ist dann das von Gottes Sicht gesehen und in Jeremia 48, kann man sich leicht merken, ist die Sicht nicht die von Gott, sondern ist die Sicht, wie der Mensch ist. Und zwar, da sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. In Vers 10, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Das heißt natürlich neutestamentlich Schwert des Geistes. Hebräer 4, 12. Silberschmelzofen. Wer das nicht tut, und das erklärt er das, Moab hat das nicht getan, wie das geht. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum siehe, da kommen Tage, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die es umfüllen, seine Gefäße ausgießen und seine Krüge zerschlagen. Jetzt sagt die Bibel eigentlich was Schockierendes. Sie sagt, wenn du dich von Gott nicht verändern lässt, wenn du nicht gehorsam bist, wenn du als Gläubiger einfach bequem bist und auf dem bleibst, was Sache ist, was dir gefällt, was deine Seele, dein Charakter, deine Vergangenheit, einfach so, ich sage mal, unser Neudeutsch, dem wir sagen, Feeling, so wie wir es gern haben, wenn ich das pflege, dann sagt er, dann kommt bei mir der gleiche Effekt wie Hefe. Und Hefe stinkt. Das ist einfach Fakt. Und Küferhefe stinkt schlimmer wie jede andere Hefe. Die stinkt so, dass wenn du brauchst, wenn du Küferei früher gesucht hast, da musstest du nicht weit laufen. Du musst nur riechen. Blitzschnell bist du zur Küferei gekommen. Den Geruch konntest du, ich sag mal ganz vorsichtig, den konntest du überhaupt nicht überriechen, weil der war so eindeutig. Ich habe es ja mal als Kind gehasst. Ich komme aus der Bäckerei, da ist Wohlgeruch, gell? Also muss ich sagen. Der Geruch von frischem Brot ist was Wunderschönes. Und das vom Küfer, das hat mich immer geärgert. Aber er sagt, so genau ist ein Gläubiger, der sich nicht verändern lässt. Wisst ihr, nochmal, also müsst ihr einfach ehrlich sein. Auf dieser Konferenz haben wir die Leute gesagt, es war interessant. Also Leute, die mir nahestehen, Leute, die mir nicht nahestehen. Es kam einfach so ein Tenor, es ist aufgeblitzt. Sie haben gesagt, und die Konferenzen sind ja oft ähnlich, dabei war das eine gute Konferenz, aber sie haben gesagt, ich kann bei manchen Leuten das fromme Geschwätz nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Diese fromme Phrase. Diese Schlagworte, da habe ich mich erwischt, dass mir es gleich ging. Und das ist hier, das ist dieser Geruch der Hefen. Und Gott will, dass wir uns verändern, dass was passiert bei uns, dass wir echt sind und dass wir frisch sind und dass wir ein Wohlgeruch sind, sagt die Bibel ganz klar, 2. Korintherbrief, dass wir ein Wohlgeruch sind und dass wir hier nicht das Alte haben. Und wenn letztendlich das Alte einfach nicht verschwindet, dann passiert es halt, dass Gott in seiner Weisheit beginnt, mich zu erziehen, durchs Wort Gottes immer zuerst. Und wenn ich dann einfach, ich sage es mal so, widerspenstig bin und nicht mitgehe, dann passiert etwas, dann wird er mich der Versuchung aussetzen und dann passiert das, was man bei mir Jesus sehe, dann darf mich der Teufel auf diese Art und Weise ergreifen. Das werden wir das nächste Mal sehen, wie er das gemacht hat. Einen Teil gucken wir vielleicht noch an. Und dann haben wir Jakobus 1, Vers 2, das ist jetzt ein ganz wichtiges Kapitel. Jakobus ist ein judechristlicher Brief. Und der Unterschied von den sogenannten katholischen, katholisch heißt übrigens bloß allgemein, das ist nicht römisch-katholisch was anderes, aber katholisch heißt nur allgemein. Und diese katholischen Briefe sind die Briefe der judenspezifischen Leute, zum Beispiel vom Petrus, vom Jakobus, vom Johannes. Die argumentieren anders wie der Paulus. Der Paulus war ja der Apostel der Heiden. Er argumentiert auch, dass er in Athen auf dem Areopag konnte er die Philosophen zurückweisen. Er hatte die Fähigkeit von Gott her. Er beweist. Und die Leute wie der Jakobus, die beweisen nicht. Also im Schwäbischen wird man sagen, Vogel friss oder stirbt. Das heißt, der wirft dir das einfach hin. Er erklärt es nicht. Aber ich finde das toll. Der Paulus erklärt es dir ganz genau. Jetzt bist du wunderbar gewöhnt, dass du es erklärt kriegst. Und jetzt kommst du immer weiter hinter in der Bibel. Ist für mich auch kein Zufall, dass die Briefe hinterstehen. Und plötzlich, wenn du schon alles so gewöhnt bist, merkt er was, da ist schon alles Routine, kommt da jemand, der knallt dir das einfach hin. Und dann schreckst du nochmal auf. Und das macht er hier. Er sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Paulus erklärt und sagt, nicht Gott schickt die Anfechtung, sondern dein Fleisch, deine Lust. Er erklärt. Jakobus sagt, aus, Anfechtung ist gut. Ich weiß nicht, ob ich heute schon so weit bin, dass ich das uneingeschränkt sage, wenn die Anfechtung kommt. Weil in Petrus wird das erklärt, und im Hebräer heißt ja in 12, ab Vers 4, wenn sie kommt, deucht sie mich nicht zur Freude zu sein. Das ist keine Freude. Aber er sagt klipp und klar, es ist Freude. Und was für Freude? Lauter Freude. Versteht ihr? Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo der Gläubige dann lernen muss, es ist lauter Freude. Ist das Freude, wenn ich eine Verkündigung habe auswärts, die mich schon schlaucht? Dann behandeln mich die Leute eigentlich auch in der Gemeinde so, wie man sich eigentlich gerade der Gastprediger nicht behandeln soll. Und dann rammt mich ein Auto von hinten vor der Apotheke, weil ich in die Apotheke muss, weil ich etwas ins Auge kriege, wo immer vollkommen steriler Raum, da war nichts. Meine Frau sagt heute, wir waren wieder im gleichen Raum, das war eine Raststätte. Und dann sagt sie, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht wieder was ins Auge geht. Und ich sage, ja. Jetzt rappt mich ein Auto. Hinterher stellt sich raus, dass eventuell ein gestohlenes Auto war.
Der hat auch nicht gehalten, der hat Fahrflucht begangen. Ich bin aber von der Polizei niedergemacht worden, weil ich nicht sofort alles habe fallen lassen und zur Polizei gerannt bin. Wisst ihr, ich bin dann auch daheim gekommen, der hat gesagt, Herr, es war doch ein Dienst. Tja, wisst ihr, ist halt so. Jetzt sagt Jakobus, wenn dir das passiert, lauter Freude. Entschuldigung. Lauter Freude. Du hast einen wichtigen Dienst, du musst aber noch zur Beerdigung. Ist mir auch schon passiert. Ich bin dann nur pflichtbewusst zu der Beerdigung gegangen und da bin ich zu der Freizeit. Die hat um 18 Uhr begonnen oder um 19 Uhr. Wisst ihr, wenn ich dort war? Am 23 Uhr. Ich bin gestanden im berühmtesten aller Staus, den es gibt in der Schweiz vom Gubrichtunnel. Wenn du da mal stehst, dann stehst du nur noch. Ich habe gesagt, ist doch Freizeit. Wisst ihr? Und ich sage es ganz ehrlich, ich hasse nicht so sehr, wie wenn ich als Letzter komme oder wenn es nicht klappt oder so, hasse ich. Gell? Jakobus sagt, du darfst es nicht hassen, es ist lauter Freude. Merkt ihr was? Merkt ihr jetzt, wie eigentlich der biblische Befund, wie es Gott will, und meine Psyche, die passen doch irgendwo nicht zusammen. Das passt doch nicht, oder? Also was muss ich tun? Ich muss mir angewöhnen, zu denken, wie Gott denkt. Wisst ihr, wie man das nennt? Buße. Buße heißt nur, ich denke, wie Gott denkt. Ich denke nicht mehr, wie ich denke. Und jetzt sagt er, da ihr ja wisst, jetzt sagt er nicht, da ihr es ja gefühlt, ihr fühlt es und es ist so ein heiliges Gefühl, sondern sagt, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Er sagt, diese Bewährung des Glaubens, die muss sein, um mich stabil zu machen, um mich zu bewähren, um mir alles zu geben, was Gott mir geben wollte. Das ist einfach wichtig. Und da gibt es dann Programme von Gott. Ich möchte das nicht alles lesen, das ging dann zu weit. 1. Petrus 4,1, er sagt, der Jesus hat am Fleisch gelitten, also musst du auch leiden. Entschuldigung. Der Jesus wurde versucht. Matthäus 4, unser Text, also werde ich auch versucht. Und nein, wir sehen dann das nächste Mal, wie, oder nachher noch, oder aus nächstes Mal, wie ich versucht habe. Das ist ja dramatisch, gell. Und darum sagt Sprüche 4,23, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Und 2. Korinther 10,4 zeigt mir, dass die Ergriffe in die Gedanken gehen. Das heißt, Teufel greift mich immer in Gedanken an. Das ist ja das Problem. Woher soll ich jetzt wissen, wenn ich dahin lebe, ganz normal? Die Bibel sagt, du musst es gar nicht wissen. Die sagt was ganz Einfaches. Kommt der Gedanke von Gott? Kommt der Gedanke vom Teufel? Kommt der Gedanke von mir? Drei Quellen gibt es. Ich selber, der Teufel oder Gott. Wer hat mir die Gedanken geschickt? Weiß ich nicht. Weiß ich oft nicht. Und das ist wie Luther gesagt hat. Luther hat einmal gesagt, auch wegen der Versuchung, er hat gesagt, du kannst es nicht verhindern, dass die Gedanken kommen. Er sagt, es sind wie Vögel, die über deinen Kopf fliegen. Er sagt, aber du kannst verhindern, dass diese Vögel auf deinem Kopf ein Nest bauen. Weil wenn sie ein Nest bauen, was heißt das dann? Dann sind sie immer da. Weißt du, dann wohnen sie bei dir. Und das ist Sünde. Und jetzt muss man ganz nüchtern sachlich sagen, ich muss mir einfach vergegenwärtigen, hier läuft ein Ergriff. Ich habe schon oft dir gezeigt, Elia, 1. Könige 19, gewaltiger Mann Gottes, legt sich unter Ginsterstrauch und sagt, ich will sterben. Oh, wisst ihr. Ich sage manchmal, um die Leute zu reizen, ich will nicht sterben, ich will 105 werden. Und dann sagt sie immer, du spinnst. Aber wisst ihr, das ist einfach, warum soll ich zu Gott sagen, ich will sterben? Wer bestimmt, ob ich sterbe? Der Herr. Und der Herr macht das völlig anders wie wir. Warum lässt er einen Schlachter mit 51 sterben und seine Frau, die wohl kaisernette Frau war, mit 91? Wie einmal denkt, umdreht, wäre es doch besser gewesen. Gell? Ich sage ganz offen zu. Ja, das ist ein ketzerischer Gedanke, aber ich muss das sagen, Herr, du hast es gewusst. Inzwischen weiß ich, warum der Schlachter gestorben ist. Es war Weisheit von Gott, dass er gestorben ist. Warum wäre der Erweckungsprediger zum Beispiel nur 30 Jahre alt? Was ich auch nicht verstanden habe, warum wird ein Chapman, der Chapman habe ich bewundert, wisst ihr warum? Der ist nachts um zwei aufgestanden, hat ein eiskaltes Bad genommen, hätte ich nie gekonnt. Warum es ja, aber eiskaltes, das hält kein Mensch aus. Hat er gemacht. Und ich habe nie verstanden, warum Gott ihn mit 99 sterben lässt. Da kommt jetzt mein Perfektionismus. Ich habe gesagt, 100 wäre okay. Aber Gott lässt ihn mit 99 sterben, weil da ist seine Zeit abgelaufen, wisst ihr? Also muss ich doch eiskalt sagen, alles, was mir hier in diesem Leben passiert, ich kann jetzt nicht sagen, ich will sterben, sondern ist ganz einfach, er bestimmt es. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, mein Leben, mein Sterben ist nicht mein Problem. Darum habe ich auch keine Angst vor dem Donald Trump. Ich habe auch keine Angst vor der Hillary Clinton. Ich habe auch keine Angst vor unseren Politiker. Ich habe keine Angst vor Putin. Ich habe überhaupt vor denen keine Angst. Ich habe mehr Angst vor den anderen, die so lieb sind. Und für die Sünde alle Türen aufmachen. Die sind mir viel gefährlicher. Wisst ihr, und das muss ich eiskalt sagen, egal was Gott zulässt von Daniel 2 und 7 her, und dann natürlich auch ganz wichtig, Daniel 10, Daniel 11, diese ganze Kapitel, das ist so, das ist Gottes Ratschluss. Und ich bin halt mal hier. Ich habe schon oft gesagt, das ist auch dummes Geschwätz, wenn ich das sage. Ich hätte so gern gelebt zur Zeit der Erweckung. Ja, das kannst du hinterher leicht sagen. Gell? Aber wir leben jetzt und jetzt müssen wir uns bewähren. Jetzt ist unsere Zeit, wisst ihr. Das ist halt so. Und Gott hat das alles im Griff. Und wenn ich pariere, dann führt er mich nicht in Versuchung. Nochmal, Matthäus 4,1. Er führt mich nur in Versuchung, wenn ich nicht pariere. Und dann sagt Paulus etwas, das hat mich schockiert. Das hat mich schon als junger Gläubiger schockiert. 2. Korinther 7,4. Geht noch weiter. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis, Erfechtung, Ergriffe. Und jetzt lässt er mal, was er in 2. Korinther 4 und 6 schreibt, was ihm alles passiert ist. Und er sagt, bei dem allem fließe ich über von Freude. Kann es sein, dass Gott mich so lange der Erfechtung aussetzt, mich so lange in Erfechtung führt, bis das bei mir passiert? Bis er mir der Frust ausgetrieben hat? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Und dann sagt Paulus nur in Vers 9, er freut sich nicht, dass ihr betrübt werdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt oder angefochten oder angegriffen worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Also sagt er, es ist gut, wenn wir betrübt werden. Es ist jetzt völlig egal, ob Gott die Betrübung anordnet, ob er uns in Versuchung führt oder ob uns der Teufel angreift. Gott kontrolliert ja alles. Und er sagt, letztendlich ist es perfekt. Ich habe jetzt nochmal unter fünftens die ganze Stelle, die zu Hebräer 12 gehört, aufgelistet. Ich möchte jetzt nicht durchgehen. Es ging zu weit. Ich hoffe, dass ihr es nachstudieren könnt. Ich möchte nochmal zurück zu unserem Text, um es anzureißen. Ist euch aufgefallen, wie der Teufel vorgeht? Wir untersuchen das nun näher. Er geht unter anderem vor in Vers 3, in Vers 6. Und ich möchte es einfach, wie soll ich sagen, als den Normalzustand bezeichnen. Zweifel sollte Gott gesagt haben. Er sagt hier, wenn du Gottes Sohn bist, bist du Gottes Kind. Dieser Zweifel der Heilsgewissheit ist bösartig. Bist du wirklich ein Gottes Kind? Hat er zu Eva gesagt. Wie ist der Sündenfall geschehen? Der Teufel schafft immer gleich. Sollte Gott gesagt haben, du darfst ja nicht essen. Und immer wenn wir beginnen, uns von Gottes Weisungen zurückzuziehen, dann kriegen wir ein Problem. Wir untersuchen es aber noch genauer. Dann in Vers 8, wisst ihr, das darf man auch nicht unterschätzen. Er zeigt uns etwas. Wisst ihr, ich mache euch einen Vorschlag. Geht einmal hin in eure Bibellese und lest die Bibel wie immer. Man kann das machen, indem man einen Zettel daneben hinlegt und einfach sagt, ich achte jetzt beim Durchlesen vom Beispiel zum Neuen Testament immer nur auf eines, was Gott sagt, was ich tun muss. Das Zweite, ich achte darauf, was die Bibel ganz klar sagt, was ich tun muss. Oder was Gott selber sagt, was er tut. Also einfach solche Unterscheidungen. Ich kann aber auch zum Beispiel hingehen, ich habe das gemacht, und schreibe immer, entweder das daneben, oder ich mache es dann, indem ich's, ich mache ein Kästchen drumherum und mache es farbig, das Wort sehen, sah, gesehen. Also einfach, um zu zeigen, was es mit dem Säher auf sich hat. Wisst ihr, der Achan hat den babylonischen Mantel und das Gold gesehen.
David hat die Batseba gesehen. Eva hat den Baum gesehen. Und der Teufel zeigt dem Herr Jesus die Reiche dieser Welt. Er lässt sie ihn sehen. Das ist genau das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Aber wir untersuchen es noch näher. Ich möchte es nur anreißen. Wisst ihr, und er missbraucht da in Vers 7 das Wort Gottes, indem er es verdreht. Wisst ihr, das ist ein ganz, ganz kitzeliger Punkt, wenn wir das Wort Gottes verdrehen. Ich möchte nochmal sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, eine Kontextauslegung zu haben. Aber ich brauche, dass ich sicher bin, dass ich in keine falsche Richtung gehe. Alle Bibelstellen letztendlich. Alle. Wisst ihr, der Jesus ging hin, er heißt der Bibel, er begann, steht im Lukas 23, bei Mose und den Propheten und zeigte alles, was ihn betraf. Paulus geht genau gleich vor. Paulus und der Jesus gehen gleich vor. Sie haben alle Stellen durch die ganze Bibel gezeigt. Dabei muss man jetzt nicht jede Stelle zeigen, sondern einfach der Befund. Wie Gott denkt, das haben wir ja am Anfang gesehen mit Erfechtung. Gott versucht nicht, aber er führt die Versuchung. Der Versuchende ist der Teufel. Gott muss das nur tun, wenn er mich erziehen muss. Er muss es tun, wenn er mich für den Dienst zubereiten muss. Er muss es tun, wenn ich eigene Ehre suche, wenn ich vor Gott her nicht sauber bin. Das sind alle diese Dinge, wo Gott dann einfach tun muss. Warum? Zu meinem Besten. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Also wenn ich da Jesus wirklich lieb habe, ihm diene, dann wird es alles zu meinem Besten dienen und wird mir auch gar keine Belastung bringen. Psalm 68, 20 zum Beispiel. Wenn man sich das vergegenwärtigt, das ist auch Bibelstelle, die ist mir ganz wichtig geworden. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil, Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Das heißt, die Bibel sagt hier klipp und klar, er trägt meine Last, er trägt sie. Wisst ihr, das ist ein Zentralpunkt. Er trägt meine Last. Und wenn du eine Last hast, wo du nicht mehr weiterkommst, dann kannst du es machen wie die Hannah. In 1. Samuel 1. Und die Hannah hat dann einfach etwas gemacht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, das Herz ist so, 2. Korinther 10 ab Vers 4. Wenn du ein Herz einfach laufen lässt, wie du willst, dann passiert etwas. Dann bildet sich Gedankenfestungen. Dann fängst du an, dich drum zu drehen. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Also wenn ich mich einmal um sowas drehe, das ist bei mir früher passiert in der Bank, wenn ich einen Kredit hatte, der Bach runterging. Oder wenn die Sorge so stark wird, dass du nicht mehr schlafen kannst, dann bist du in der Falle. Und die Bibel zeigt es bei der Hannah, du schüttest einfach dein Herz aus. Das heißt, du lässt es raus. Du legst dem Herrn Jesus hin und du schiebst es weg. Darum sagt die Bibel, alle eure Sorgen werft auf ihn. Nicht schiebt sie ein bisschen weg, sondern wirft sie fort. Und wenn man das tut, dann letztendlich trägt auch der Herr meine ganze Last. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt bei allem, was Erfechtung betrifft. Also das ist eine Stelle aus dem letzten Punkt. 1. Korinther 10, 13 ist hier eine ganz zentrale Bibelstelle. Und das muss man einfach glauben, dass so ist. Manchmal habe ich auch schon gesagt, ja, aber es geht einen Millimeter, dass anders ist. Bei mir war schon ein Millimeter davor, muss halt ertragen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, menschliche. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen. Das ist jetzt die Verheißung. Also egal, ob ich in Versuchung geführt werde, egal, ob ich erzogen werde, egal, ob ich für den Dienst zubereitet werde oder ob mich der Teufel autonom ergreift. Er wird nicht zulassen, das heißt, Gott kontrolliert es, dass er über euer Vermögen versucht werdet. Das heißt, das ist eine ungeheure Verheißung. Das heißt, Gott selber kontrolliert die Versuchung, egal wo sie herkommt. Wir haben ja die 5 Punkte gesehen. Er kontrolliert sie so, dass nicht über meine Kraft geht, sondern er, nicht ich, wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Also er selber schafft bei der Versuchung einen Ausgang, dass ich sie ertragen kann. Das ist ungeheuer. Wieso, wenn ich das wirklich glaube, jetzt kommen wir zu dem kitzligen Punkt. Das Grundproblem ist, die Bibel legt diese Fakten alle einfach dar. Jetzt kommt halt der Mensch wieder in seine Routine, dass er die Stelle 100-mal gelesen hat und sie weiß und drüber liest und sie nicht mehr erfasst. Ich muss das einfach erfassen. Ich stelle jetzt einfach fest, als Mensch, so wie ich bin, mit meinem Charakter, mit der vererbten Sündenatur meiner Vorfahren, die ja Adam und Eva uns vererbt haben und die sich, je nachdem in welchem Strang von Menschen ich aufgewachsen bin, entweder in einer, sagen wir mal, Auffälligkeit links oder Auffälligkeit rechts, aber jeder ist irgendwo Auffälligkeit, hat Auffälligkeiten äußert, das alles im Endeffekt bewirkt, dass ich A, vom Teufel angegriffen werden kann überhaupt, dass ich von Gott, wenn ich ein Gotteskind bin, erzogen werden muss, um mir das auszutreiben, dass ich, weil der Mensch dazu neigt, Gott die Ehre zu stellen, Jesaja 48 erlebe, weil ich ja für die anderen Wohlgeruch sein soll und nicht ein übler Geruch, aus dem Grund, Jeremia 48 ab Vers 10, weil er mich für den Dienst zubereitet, weil er mich letztendlich auch, und das ist ein ganz zentraler Punkt, im Endeffekt der Versuchung aussetzen muss, um eine Veränderung herbeizuführen. Wisst ihr, da ist völlig egal, aus welchen Gründen die jetzt letztendlich gepackt wird. Vielleicht ist mein Charakter. Wisst ihr? Vielleicht kann ich meinen Dienst nur tun, wie ich das erlebe. So war es bei mir zumindest. Wobei mein Charakter oft der Grund war, dass ich in die Erfechtung musste. Aber jetzt sagt die Bibel, egal was ist, Gott sagt es glasklar. Das darf ihr nicht vergessen, die 1. Korinther 10, 13 Stelle. Er sagt klipp und klar, Gott kontrolliert es alles so, dass es nie über meine Kraft geht, sondern er kontrolliert es, dass es so ausgeht, dass ich es ertrage. Jetzt würde ich sagen, ah, wunderbar, dann kann ich jetzt loslegen. Jetzt kommt halt die 1. Korinther 10, der 14. Vers und da ist halt im Grundtext keine neue Seite, da ist keine Überschrift, da ist einfach ganz weiter. Darum, wegen dem, meine Geliebten flieht vor dem Götzendienst. Das kann man vorstellen. Jetzt sagt er, weil Gott alles kontrolliert, weil es Gott mit dir gut meint, weil deine ganze Erfechtung letztendlich von Gott kontrolliert ist, weil du dich aufregen brauchst, jetzt sei ganz konsequent gegen jede Form des Götzendienstes. Und der größte Götze heißt Ego. Also runter vom hohen Ross in dem Fall. Die Bibel sagt ganz einfach, das liegt sogar vom Siege, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, sie haben den Namen Jesus nicht verleugnet. Das heißt, sobald ich mich an den Herr Jesus halte, das vollkommene Opfer annehme und dem Lamme folge, wohin ich gehe, ein wirklicher Sklave, bin ich ihm unterworfen und sage, mach mit mir, was du willst. Und immer das im Kopf habe, egal was mir passiert, er meint es gut, er kontrolliert alles, ich kann die Erfechtungen nicht verhindern. Wisst ihr, ich war früher auch so ein Narr, ich habe geglaubt, man muss die Erfechtungen verhindern. Ich kann sie nicht verhindern. Meine Frau sagt oft zu mir, ja, glaubst denn du, dass das an dir vorübergeht? Ich sage oft zu meiner Frau, oh, jetzt bete ich so, jetzt gehe ich so vor, dass es nicht mehr passiert. Sagt sie zu mir, glaubst du, dass es vorbeigeht? Wisst ihr, da gehst du auf eine Konferenz, bist vollkommen da, wo das letzte Mal der Angriff gelaufen ist, bist vollkommen ausgerechnet und dann kommt er von hinten. Was machst du jetzt? Und du bist genauso überrascht wie vorher. Es gibt aber was. In dem Moment, wie ich 2. Korinther 7, 4, 2. Korinther 7, 9, 2. Korinther 7, 10, 1. Korinther 10, 13, nimm alle die Bibelstelle. Und das annimmt, dass Gott das alles richtig macht, zum Herr Jesus flieh, und mich nicht aufrege, mich nicht aus dem Ruder bringen lasse, also ich bleibe in der Spur und ich lege mich einfach ihm auf den Altar, da kommt immer der gefährliche Satz, mach mit mir, was du willst, wenn ich weiß, du machst alles richtig, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, dann passiert gar nichts. Also dann haben wir es. Aber es ist halt die Frage, ob ich das alles glaube. Wisst ihr, Glaube heißt ja darauf reagieren, sich darauf verlassen, richtig ernst machen. Und dann verstehe ich auch, warum der Herr Jesus das uns alles hier hat erleben lassen. Jetzt kommen wir wieder zu Paulus, jetzt kommen wir zu der Kette. Er sagt, werdet meine Nachahmer. 1. Korinther 11, 1. Wie ich ein Nachahmer Jesu Christi bin. Also Paulus zeigt, wie man zum Beispiel in der Versuchung richtig reagiert. Er sagt, er hat genau das vom Herrn, wie man reagieren muss. Der Herr zeigt uns hier ein Stück daraus. Das werden wir mal tiefer studieren. Aber wichtig ist mir, egal aus welcher Quelle es kommt, Paulus ist das Musterbeispiel, das sieht man dann. Und dann sind wir bei 2. Korinther 7, 4, 9 und so weiter, die ganze Stelle. Jetzt muss ich bloß beginnen, wie ein kleines Kind darauf zu reagieren und annehmen, was er mir sagt. Und dann komme ich durch. Und da ist ganz wichtig, höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht, ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen, Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Es ist völlig egal, was die Leute dazu sagen, was auch die frommen Leute sagen. Ich muss vor Gott stehen. Wie so ein daumenretzter Befund. Also nochmals, Gott versucht nicht, der Teufel versucht. Aber Gott kann mich in Versuchung führen, Matthäus 4. Gott muss mich manchmal in Versuchung führen, um mich zu erziehen. Es kann aber auch dienstliche Hintergründe haben. Es kann charakterliche Hintergründe haben. Es kann sein, weil ich Gott die Ehre stehle. Es kann sein, weil mein Geschmack sich nicht verändert. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Aber es ist so, es ist das Geburtsrecht des Gläubigen. Und der Hebräerbrief 12 sagt, wenn du das nicht hast, bist du kein Gotteskind. Jedes Gotteskind hat das. In der Welt wird mir sagen, willkommen im Club. Und Paulus sagt das wunderbar in frommen Worten. Er sagt, diese Leiden gehen über alle Gläubigen auf der ganzen Welt. Und ich sage es mal so, unsere Leute sind noch relativ harmlos, gell, im Vergleich zu dem, was passiert. Aber es ist einfach normal. Ja. Was macht man denn in so einer Situation? Es macht das, was Menge gesagt hat. Menge hat in seine Bibel reingeschrieben, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir fliehen zu mal Jesus und dann sind wir in Sicherheit. Mich beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast uns versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Du hast uns errettet, dieses große, vollkommene Opfer, das wir, der Herr Jesus, finden durften. Und du bist der, der uns jetzt erzieht, der uns letztendlich auch, wenn es sein muss, in Versuchung führt. Und Herr Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der, der letztendlich auch gebeten hat, nochmals um jemand zu graben, nochmal ein Jahr zu graben, ob es nicht doch noch gut geht. Du warst langmütig und barmherzig mit uns bis zur Stunde und es sind deine Gnade erwiesen, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Wir beten dich und durch dich, der Vater im Himmel, dafür an und bitte einfach, gib unser Herz, das jetzt lernt, so wie du uns gezeigt hast in Matthäus 4, mit der Erfechtung umzugehen, mit der Versuchung umzugehen, richtig zu reagieren und dir auf den Altar zu legen. Letztlich, dass du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.